Der Radio Berlin 88.8 Podcast. Popsterne, Stars im Studio.
Einen wunderschönen guten Abend.
Mein Gott, Walter, das Leben ist oft Plan B, aber es begann ja schon mit Plan B, denn du kamst als Frühgeburt auf die Welt.
Ja, Plan A war Hamburg, Plan B war Ulm. Also meine Eltern waren auf einer Geschäftsreise Richtung Hamburg unterwegs und aus unerfindlichen Gründen hatte ich anscheinend das Gefühl, ich müsste schon nach 7 Monaten auf die Welt kommen. Und da waren die gerade in Ulm. Gab Vor- und Nachteile. Nachteil war natürlich, dass ich verhältnismäßig klein war und auch halbseitig gelähmt, was nicht dazu beiträgt, dass es einem besonders gut geht, besonders als 7-Monatskind. Vorteil war, dass anscheinend damals in Ulm eine der besten Kinderkliniken überhaupt in Deutschland war, zufällig. Und der Professor die Idee hatte, nein, das versuchen wir mal mit dem Zwerg. Den versuchen wir jetzt mal hier durchzubringen. Und er hat es, wie man an meiner Stimme hören kann, geschafft.
Somit hat ja Plan B eigentlich das Leben gerettet.
Unglaublich, es fing gleich mit Plan B positiv an.
Die Beschreibung deiner Kindheit im Buch ist relativ knapp gehalten und wie ich finde auch eines deiner traurigsten Kapitel.
Ja, das ist eigentlich das einzige traurige Kapitel. Ich habe natürlich auch mit meiner Frau besprochen, ob ich das überhaupt da reinschreiben sollte, weil das natürlich auch ich vorher noch nie irgendwo breitgetreten hatte und ich hatte auch das Anliegen, dass das ein möglichst heiteres Buch werden soll, was glaube ich auch geglückt ist. Aber meine Frau hat gesagt, nee, mal schreib es ruhig rein, das gehört ja zu deinem Leben dazu. Außerdem ist es ja auch vielleicht für die Leute mal interessant, dass du es immer nicht immer nur fröhlich hattest und das nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen war, sondern dass du es auch mal ein bisschen schwieriger hattest. Und um jetzt mal die Reaktionen, die ich schon jetzt auf das Buch habe, zu zitieren, hat es die Leute vielleicht auf der einen Seite ein bisschen erschreckt, aber doch auch sehr interessiert und die Reaktionen sind sehr positiv.
Deine Mama ist gestorben, als du 3 Jahre alt warst.
Ja.
Wie weit kannst du dich da überhaupt noch selber dran erinnern?
Da kann ich mich natürlich gar nicht mehr dran erinnern, außer dass es natürlich wahrscheinlich ein heftiger Schmerz war, wenn ich mir vorstelle, als meine Tochter 3 Jahre alt war und da wäre meine Frau gestorben, das wäre natürlich das, sagen wir mal, der Super-GAU gewesen. Von daher wird es bei mir ähnlich gewesen sein, aber erinnern kann ich mich natürlich nicht mehr wirklich.
Dein Vater hat dann nach einem halben Jahr wieder geheiratet, seine Sekretärin.
Ja.
Wann wurde dir das bewusst, was da eigentlich passierte?
Also erstmal habe ich es lange Zeit gar nicht gewusst. Das habe ich dann so nach und nach recherchiert. Da habe ich natürlich gedacht, oh, das ist aber sehr früh wieder geheiratet. Also wenn ich mir vorgestellt hätte, meine Frau wäre gestorben, wüsste ich jetzt nicht, wen ich im nächsten halben Jahr heiraten sollte. Von daher war ich da schon ein bisschen überrascht. Ich war auch sehr überrascht. Als mein Vater dann starb, habe ich in seinen Unterlagen gefunden, und da war ich immerhin schon 40, dass meine Mutter in Paris gestorben ist, was mir auch nie einer erzählt hat. Also in Paris in einem Hotelzimmer, was mich doch etwas verwundert hat, weil ja Paris doch eine große Stadt ist und da gibt es auch mehrere Krankenhäuser. Und ich habe gedacht, na, was war denn da wohl? Habt ihr es nicht mehr geschafft zum Krankenhaus? Keine Ahnung, auf alle Fälle ist sie, wie ich dann im Totenschein gelesen habe, an einem Herzinfarkt in Paris gestorben. Tja, so war das.
Als du das so niedergeschrieben hast, wie hast du dich dabei gefühlt, als das alles so wieder hochkam? Tut das noch weh oder sagt man, naja, ich habe das jetzt sozusagen abgehakt unter Erinnerung?
Ja, ich denke, so sollte man auch damit umgehen. Also ist auch ein guter Tipp von mir, man sollte nicht versuchen, dann in der Vergangenheit zu leben, sondern ich bin ein sehr positiver Mensch, der in die Zukunft orientiert ist. Und da gibt es so viele positive Sachen, die man angehen kann. Von daher sollte man solche Sachen dann auch ruhen lassen. Das war natürlich, und wenn man es wieder mal aufschreibt, schon so, dass dann Erinnerungen hochkommen. Logischerweise, wenn man sich dann alte Bilder anguckt, da ist ja auch ein sehr schönes Bild von meiner Mutter im Buch.
Du bist aufgewachsen mit deiner Stiefmutter, deiner Stiefschwester und einem Kindermädchen, was ja für die damalige Zeit recht ungewöhnlich war.
Richtig, ja. Mein Vater hatte zur damaligen Zeit auch schon einen Chauffeur. Das heißt, er wurde morgens abgeholt und kam dann irgendwann abends wieder. Wir hatten deshalb ein Kindermädchen, weil meine Mutter, meine Stiefmutter auch oft mitgefahren ist. Was ich dann eher dahingehend ausgenutzt habe, dass ich mich mit meinem Fahrrad von zu Hause verabschiedet habe nach der Schule und in Richtung Tante Minna gefahren bin. Das war mein Liebling, das war die Tante meiner Mutter. und die lebte in den sogenannten Nissenhütten. Das waren Wellblechgebäude oder Hütten, kann man wirklich sagen, runde Wellblechhütten. Da gab es ein großes Bett im Zimmer und einen Sessel für Onkel Gustav und ein Radio und eine Schüssel Wasser zum Waschen. Und Plumpsklo über dem Hof und einen tollen Garten mit allen Gemüsen und Sträuchern und Stachelbeeren und Äpfeln und Birnen und alles, was es gab. Und das war natürlich für einen 8-jährigen Jungen quasi so das Paradies. Also da konnte ich machen, was ich wollte. Onkel Gustav baute mir ein Blasrohr. Tante Milla kochte unglaublich tolle Bratheringe mit Bratkartoffeln. Und wir lagen da in ihrem Bett rum und hatten einfach viel Spaß. Und da habe ich mich sehr gerne aufgehalten.
Das war dein eigentliches Zuhause?
Ja, das war toll, ja. Da habe ich mich sehr wohl gefühlt.
Du hast lange Zeit keine Pfirsiche gegessen, weil du dachtest, deine Mama wäre daran gestorben.
Ja, aber irgendwann hat man mir so Sätze erzählt wie, iss keine Pfirsiche mit Schale, denk an deine Mutter. Deshalb habe ich mir dann natürlich lange alle möglichen Tötungsursachen durch Pfirsichessen ausgemalt und habe dann erst mit mühevoller Kleinarbeit meiner Therapeutin Dr. Del Monte es geschafft, eine Dose Pfirsich zu öffnen und mir wenigstens mal anzugucken.
Wenn man dein Buch liest, hat man so den Eindruck, als hättest du dich relativ oft auch einsam gefühlt.
Als kleines Kind, ja. Ich war dann ja danach im Internat und wenn man da im Internat einer von den kleinsten ist, dann ist man auch verhältnismäßig einsam, ja.
Du kamst nach Büsum, was ja mitnichten Salem ist. Das heißt, es war wirklich eigentlich ein Schock für den kleinen, sage ich mal, Mike im Alter
ja,
von 10
Ja, der kleine
Jahren.
Mike war 10 und die Ältesten oder Älteren im Internat waren 16. Das heißt, ich war einer von den Kleinen. Und wir hatten eben genau das Gegenteil von Salem, sondern wir lebten also nicht in irgendwelchen Zwei-Mann-Zimmern mit Fernseher, sondern wir lebten in 6-Mann-Zimmern mit einem Spind, wo die Sachen drin waren und einer kleinen Ecke, wo man so private Sachen an die Wand kleben durfte. Und sonst schliefen wir in einem 42-Mann-Schlafsaal. Von daher war das eher nicht Luxus. Es gab aber einen sogenannten Saloon, wie man sagt. Da waren so ein paar alte Sofas und ein paar alte Sessel und ein Tisch und vor allen Dingen ein Schallplattenspieler. Und um diesen Schallplattenspieler wurde sich dann auch erbittert gekämpft. Besonders gab es 2 Gruppen in diesem Internat. Die einen waren die Stones-Fans, die anderen waren die Beatles-Fans. Ich war natürlich bei den Beatles und dann ging es immer darum, welche Platte läuft denn jetzt gerade? Und da konnte es schon mal passieren und mir ist es leider passiert, dass mein allergrößtes Heiligtum, nämlich die erste LP der Beatles, Please Please Me hieß die, vor meinen Augen zerbrochen wurde von einem dieser fürchterlichen Stones-Fans. Die meinten, da müsste jetzt aber die neue LP von den Stones laufen gerade. Und das artete dann natürlich sofort wieder in eine Schlägerei aus. Dann gab es wieder Hausarrest und dann musste ich sehen, dass ich wieder eine neue Beatles-LP zusammenspare.
Ihr hattet da ja überhaupt recht raue Sitten. Es gab die sogenannte Prügelgasse.
Ja, das wurde verhängt von dem, sagen wir mal, oberen 6 dieses Internats. Das waren die 6 Ältesten. Die schliefen auch nicht in diesem Schlafsaal, sondern in 3-Mann-Zimmern und die bestimmten quasi in der Hackordnung der Internatler untereinander, was läuft. Und die riefen dann eine sogenannte Vollversammlung ein, wenn irgendeiner ein Vergehen begangen hatte in ihren Augen. Und die Höchststrafe war dann quasi Prügelgasse. Das heißt, die 42 Internatler stellten sich in 2 Reihen auf und der Delinquent musste dann durch diese Reihen durchlaufen und jeder, an dem er vorbeikam, versuchte ihm eine zu verpassen, wobei die Älteren am Ende der Reihe standen. Und mehr als 1,5 Mal Prügelgasse hat eigentlich keiner geschafft. Von daher sollte man als 10-Jähriger damals im Internat Prügelgasse unbedingt vermeiden. Habe ich auch geschafft.
Inwieweit hat dich diese Internatzeit geprägt?
Die hat mich dahingehend geprägt, dass ich, glaube ich, nicht mit Überlegung, sondern intuitiv für mich entschlossen habe, eher mit Humor und Optimismus an die Sache ranzugehen. Es hätte 2 Möglichkeiten gegeben. Ich hätte auch aggressiv und, sagen wir mal, brutal werden können, was viele von den Jungs waren damals im Internat. Ich habe aber den Weg eingeschlagen, doch eher fröhlich und humorvoll daran zu gehen, war also quasi, wie man früher sagte, ein Klassenclown, heute sagt man hyperaktives Kind, und habe natürlich viele meiner Mitschüler zum Lachen gebracht, oft die Lehrer durch den Kakao gezogen, konnte auch damals schon ganz gut parodieren, habe Lehrer nachgemacht und hatte plötzlich viele Freunde dadurch, dass ich der Lustige war, und das hat mir eigentlich sehr gut gut gefallen. Also ich habe dann sehr schnell festgestellt, dass man mit Humor auch sehr viele Freunde kriegen kann, ohne dass man irgendwie brutal und bösartig ist. Und viele haben mich dann auch verteidigt, weil ich eben der war, über den sie lachen konnten. Und das hat mich bestimmt darin schon mal so unterbewusst bestärkt oder mir gezeigt, dass man mit Humor sehr weit kommen kann im Leben.
Deine eigene Art der Therapie?
Im Unterbewusstsein vielleicht schon, ja.
Und dann hattest du auch deine erste, weiß ich nicht, aber die Freundin Roger.
Ja, das war ihr Spitzname, weil die war eben so eine ganz lockere in unseren Augen und deshalb nannten sie alle Roger, wie alles Roger. Und das war natürlich meine erste Freundin, weil damals war ich, glaube ich, irgendwie knapp 14. Was das Schöne war, dass nicht nur ich sie ganz toll fand, weil ich fand, glaube ich, alle Mädchen damals toll, weil ich auch noch nicht näher Kontakt zu irgendwelchen gehabt hatte. Aber sie fand mich vor allen Dingen auch toll und so hatte ich dann meine erste Freundin.
Und du hast ihr auch Gedichte geschrieben. Ich darf eines mal zitieren. Im Bett lief heißt es Petting, im Radio Otis Redding. Aber du hast auch noch ein anderes Gedicht für sie
geschrieben. Ja, das war ja ein kleiner Zweizeiler. Mhm. Da war ich, glaube ich, noch sehr verwirrt und das Adrenalin schoss noch durch meine Blutbahnen, als ich sie zum ersten Mal getroffen habe. Später habe ich dann doch, sagen wir mal, mehr Muße gehabt. Wahrscheinlich wurde es auch dann auch Herbst und ich hatte mehr Zeit, an einem Schreibtisch zu sitzen und ein vernünftiges Gedicht zu schreiben. Und das hieß dann Roger. Das ist auch im Original Handschrift noch erhalten und im Buch abgedruckt, weil ich es damals zum Glück in mein Ringheft, mein geliebtes Ringheft, eingeheftet habe. Und da findet man unter dieser Seite, die hier abgedruckt ist, da steht dann Roger. Wenn sie lange Haare hat und der Wind spielt und das Meer und wenn sie Augen hat, die wie das Meer sind und der Sand, und du läufst auf dem Sand wie sie gleichzeitig und du bist sie und sie du, ja dann.
Schön.
Ja, und das mit 14. Hallo.
Hallo.
Ich war ein Wunderkind, das sage ich ja immer wieder.
Weil du gerade von deinem geliebten Ringbuch sprachst, hast du da auch so eine Art Tagebuch geschrieben?
Nee, leider nicht. Das hätte mir sehr geholfen jetzt bei der Recherche von diesem Buch. Ich habe da also wirklich nur, ich habe schon ganz früh angefangen, wirklich Gedichte zu schreiben und auch welche sogar in Reimform und habe Songs übersetzt von Leonard Cohen ins Deutsche und von Bob Dylan und von Johnny Cash und das habe ich alles abgeheftet und habe aber zwischendurch auch dann immer schon mal eigene Texte auch zu Liedern geschrieben.
Und mit 15 tatsächlich hast du schon Mein Gott Walter geschrieben.
Das, ich sage es ja, man kann es nicht oft genug sagen, das ist fast so ein bisschen wie bei Mozart, ein Wunderkind. Mit 15 konnte er schon zwei Griffe auf der Gitarre und hat dazu einen Text geschrieben.
Aber wie kommt man denn als 15-Jähriger auf gerade so einen Text?
Ja, also ich war hatte ich dann quasi meine Internatszeit gerade kurzfristig beendet, was auch eine schöne Geschichte ist, weil ich mich da leider vom Internat entfernen musste, obwohl ich es nicht durfte und mir das Beatles-Konzert der Beatles damals auf der Beatles Bravo Blitz Tournee anzugucken. Und daraufhin wurde ich dann schwer verwiesen, nicht ganz, aber fast vom Internat. Und mein Vater hat auch einfach gesagt, okay, dann kommst du eben wieder nach Hause, was ich eigentlich auf der einen Seite auch ganz toll fand. Und den ersten Urlaub, den wir dann zusammen verbracht haben, den verbrachten wir, weil meine Eltern dort oft in Urlaub hinfuhren, am Riesersee in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen, wunderschönen Blick auf die Zugspitze, ein kleiner Bergsee, sehr idyllisch gelegen. Und ich hatte gerade mir eine Gitarre auf dem Flohmarkt gekauft und ein zerknittertes, altes, gebrauchtes Griffheft und konnte die beiden unglaublich schweren Griffe A-Moll und G. Jeder, der Gitarre spielt, hat jetzt ein Schmunzeln im Gesicht da draußen. Und da ich diese beiden Griffe konnte und A-Moll sagte schon, es ist ein etwas trauriger Griff natürlich, Moll, wurde das oder konnte es nur eine Ballade werden logischerweise und wurde es dann auch. Und irgendwie muss mir so langweilig gewesen sein, dass es tatsächlich von einem Menschen handelt, der immer Pech hat, der Walter heißt. Ich glaube, Walter heißt er natürlich, weil sich auf Walter am meisten reimt. Auf alle Fälle mehr als auf Oliver zum Beispiel. Und deshalb heißt er Walter, hat immer Pech und ihm passieren alle möglichen fürchterlichen Sachen. Und wenn ihm was passiert, rufen alle anderen Mein Gott Walter. Und das habe ich zum Glück aufgeschrieben und auch abgeheftet in meinem Ringheft. Das stimmt.
Und dann hast du aber Schlagzeug gespielt in der Schülerband und da schreibst du ja so richtig schön. Hattest du immer den Überblick, also über das gesamte Podium, über das gesamte Publikum und dann kam es zu der folgenschweren und schicksalhaften Begegnung mit Birgit.
Unglaublich, ja. Also ich hatte mir ein Podest gebaut, weil meine beiden anderen Mitspieler in der Band ja so sonst immer vor mir rumstanden und ich hinten auf der Bühne so etwas verloren saß. Deshalb habe ich mir ein Podest gebaut und saß jetzt eben erhöht, konnte über die beiden Jungs rüber gucken, hatte quasi den gesamten Saal im Auge und entdeckte dann irgendwann hinten im Saal eine sehr, sehr gut aussehende Blondine, die da mit ihren Freundinnen saß. Und ich nahm mir also vor, in der nächsten Bandpause dort locker mal vorbeizuswingen und sie sehr cool anzumachen, weil ich ja immerhin der coole Schlagzeuger von Scourge, so hießen wir damals, war. Und das hatte bis jetzt eigentlich immer gewirkt. Und in der Bandpause ging ich dann auch locker auf sie zu. Nun muss sie mich in dem Moment, als sie mich angesehen hat, noch mehr verwirrt haben, als ich sie sowieso schon verwirrend fand, da von oben von der Bühne aus. Auf alle Fälle hatte ich einen schweren Aussetzer in dem Moment und sagte dann den ungeheuren Satz, hallo, rauchst du auch? Woraufhin sie sagte, nein, aufstand und wegging. Und ich habe gedacht, Krüger, du bist doch sonst nicht so dämlich auf den Kopf gefallen. Du hast doch früher mal auch vernünftige Anmachsprüche schon drauf gehabt. Aber da muss ja irgendwas Schweres passiert sein in deinem Gehirn, dass du so einen Aussetzer produzierst. Also den ganzen Rückweg zur Bühne habe ich mir überlegt, was könnte ich jetzt anstellen, um das nochmal zu versuchen. Also so schlimm war der Satz nicht, dass ich es nicht hätte nochmal versuchen können. Auf alle Fälle habe ich dann unseren Bassisten auf Birgit angesetzt, weil der ging auf ihre Schule. Weil auf meiner Schule war sie nicht, das wäre mir schon aufgefallen. Und der hat das dann auch super erledigt, hat es tatsächlich geschafft, sie zu überreden, bei unserem nächsten Konzert mal hinter die Bühne zu kommen. Und da kam sie dann auch auf mich zu und das hat mir dann auch den Rest gegeben, weil dann sagte sie, hallo, rauchst du auch nicht? Was mir dann natürlich zeigte, dass sie nicht nur sehr gut aussah und extrem intelligent war, sondern auch noch extrem viel Humor hatte. Und spätestens da war es dann um mich geschehen. Und ich konnte sie aber überreden. Ich hatte damals einen R4 mit mir zusammen und Chris, also quasi als Anstandswauwau, weil wir waren ja alle noch sehr jung damals und sie vor allen Dingen. Und
du damit warst 18?
Ich war 18, ja. Mit mir nach Büsum zu fahren, da kannte ich mich ja aus, da wusste ich die guten Stellen am Deich und die guten Stellen am Strand. Und da haben wir dann sehr, sehr viel rumgealbert an dem Tag am Strand und hatten sehr, sehr viel Spaß. Und als wir uns dann auch noch mit einem Strandkorb nach hinten überbewegten und hinten überfielen, also es ging schon heftig zur Sache, haben wir uns dann geküsst und seitdem sind jetzt genau 45 Jahre vergangen.
Unglaublich, ihr seid immer noch zusammen, immer noch glücklich. Die Frage muss natürlich jetzt kommen, was ist das Geheimnis dieser langen glücklichen Verbindung?
Also ein Geheimnis ist vielleicht, dass wir uns tatsächlich so früh kennengelernt haben, weil wir eben beide quasi zusammen von frühester Jugend an in dieses Leben hineingewachsen sind gleichzeitig. Besonders natürlich ins Showgeschäft, was wir damals nicht ahnen konnten. Dass also weder ich hatte vor, dass ich ins Showgeschäft gehe, noch Birgit hatte das vor.
Das war noch nicht mal Plan B, das war gar nicht im Kopf.
Das war gar nicht da. Also dieses Thema war gar nicht da. Ich wollte Architekt werden. Auf alle Fälle hatte sie beruflich schon verhältnismäßig Erfolg. Ich war armer Student mit ganz wenig BAföG in Hamburg. Oder wir lebten damals in einer 1,5-Zimmer-Wohnung in Norderstedt und sind quasi groß geworden gemeinsam in diesem Leben. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Wenn ich sie getroffen hätte, als ich schon in Anführungsstrichen der große Mike Krüger war, dann wäre es eher schwierig geworden, denke ich mal, weil dann weiß man eben nicht, findet die jetzt Mike Krüger toll oder findet die mich persönlich toll oder findet die das Showgeschäft toll oder dann wird es schon schwierig, aber da wir uns kennen, seit wir gar nichts haben und wirklich gar nichts haben, hatten.
Außer euch.
Außer uns war das schon mal sehr hilfreich. Und wenn man dann eben über die Jahre feststellt, da passt eben alles zusammen, also nicht nur, dass man zuerst fängt, ist es natürlich äußerlich, dass man denkt, ey, die tolle Frau, wie habe ich das jetzt bloß geschafft, dass die mit mir hier durch die Gegend wandert. Und wenn man dann irgendwie von dem Äußerlichen mehr aufs Innerliche übergeht und feststellt, dass da eben auch wahnsinnig viele Gemeinsamkeiten sind und dass man sich wahnsinnig gut versteht und auch ergänzt und dieselben Interessen hat und denselben Geschmack hat in vielen Dingen, da muss eben viel zusammenkommen. Und wenn das alles stimmt, und das stimmte bei uns zum Glück, also einfach gesagt könnte man sagen, wenn man die beiden Richtigen sich getroffen haben, dann kann es funktionieren.
Bleiben wir mal noch ein bisschen in der Chronologie. Du hast nach der Schule dann eine Lehre als Betonbauer gemacht und hast uns, wenn man so will, den Elbtunnel geschenkt.
Ja, das ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber ich habe an diesem Elbtunnel mitgebaut als Lehrling. Ich kann aber alle Berliner, die gerne mal nach Süden fahren und vorher in Hamburg vorbeischauen und durch den Elbtunnel müssen, beruhigen. Ich habe an der Fußgängerbrücke vor dem Elbtunnel mitgearbeitet. Also man kann beruhigt durch den Tunnel fahren.
Und der Plan war tatsächlich, Architektur zu studieren, was du ja auch angefangen hast.
Das habe ich angefangen. Ich habe sogar 2 Semester in Ruhe vor mich hin studiert, bis eine kryptische Botschaft vom Kreiswehrersatzamt Elmshorn in unserem Briefkasten lag, die mir mitteilten, dass ich zur Bundeswehr kommen sollte. So war das. Und dann bin ich zwischenzeitlich mal kurz 15 Monate zur Bundeswehr gegangen.
Dann kamst du von der Bundeswehr zurück in dein Architekturstudium, aber dann kam wieder Mein Gott Walter ins Spiel.
Und zwar das gesungene Mein Gott Walter, nicht das Buch. Nein, der Song Mein Gott Walter, den ich ja, wie gesagt, in meinem Ringheft hatte. Und ich habe dann versucht, es war die schöne Zeit der Hamburger Szene, wo also in allen Clubs, Onkel Pö, Fabrik, Dennis Pan, wo ich immer so abends zuguckte mit Birgit und meinen Kommilitonen aus dem Studium, saßen wir da abends und guckten zu, wer da so alles auftrat. Und da habe ich gedacht, naja, vielleicht eine Chance, sich sein BAföG ein bisschen zu verbessern. Und habe dann gefragt, und da war an dem Abend wohl auch nicht viel los. Und der Chef sagte, ja, sing doch mal, sind 15 Leute, kann nicht viel passieren. Und da sang ich dann eben alles, was ich so in diesem Ringheft noch so hatte, also von Bob Dylan Übersetzung bis hin zu Mein Gott Walter. Und dann sagte der Chef hinterher, ja, du hast es ja selber gemerkt eben, nicht? Also diese Übersetzungsgeschichten, die sind nicht so doll, das kommt nicht so doll an, aber diese lustigen Lieder, die du da so singst, wo hast denn die her? Habe ich gesagt, ja, schreibe ich selber. Dann sagte er, das ist schön, dann schreib doch mal eine Dreiviertelstunde Programm und komm wieder, dann nehme ich dich einmal in der Woche fest. Und dann sprach sich das schnell rum, dass da irgend so ein Verrückter mit einer Gitarre ganz lustige Songs im Dennis Pan singt. Und dann kam der damalige Schallplattenchef der Phonogramm, Ossi Drexler, ein sehr lustiger Österreicher, und sagt, ja, machen wir Elbphonon, super, da machen wir Live-Mitschnitt, der heißt Mein Gott Walter, super. Und ich wusste natürlich weder, was das bedeutet, war natürlich hoch erfreut, dass jemand mit mir eine LP machen wollte jetzt plötzlich. Da habe ich gedacht, naja, wenn ich davon so, was weiß ich, 5000 Stück verkaufe, dann ist das Studium quasi finanziert, alles super, nie mehr arbeiten in Semesterferien, alles toll. Und das war der Plan. Und die LP hieß dann eben Mein Gott Walter.
So, und dann seid ihr so schön in Urlaub gefahren. Du und Birgit nach Norwegen zum Angeln.
Ja, und dann haben wir da schön am Fjord gesessen. Ich habe geangelt, Makrelen gegrillt, abends Birgit Salat gemacht und es uns gut gehen lassen.
Nicht erreichbar ohne Telefon.
Ja, gab ja kein Handy. Es war ja eine ganz andere Zeit. Niemand konnte uns stören. Und als wir dann nach 5 Wochen Norwegen wiederkamen, bin ich eben in diese Telefonzelle gegangen und habe gesagt, jetzt rufe ich doch mal bei meinem dem Chef vom Dennis Pan an und frag mal, ob er neue Aufträge für mich hat oder neue Auftritte. Und dann sagt er, wo warst du? Wir suchen dich überall. Ich sag, wo war ich? Ich war in Norwegen in Urlaub, so an Semesterferien, oder nicht? Ja, du verkaufst wahnsinnig LPs. Und ich habe gesagt, wie wahnsinnig LPs? Sag doch mal eine Zahl. Dann hat er gesagt, 30.000 hast du schon verkauft. Und da habe ich dann gedacht, 30.000 mal meine Lizenz, die ich so schon wusste. Okay, Studium gegessen, alles finanziert. Krüger kann noch mehr in Urlaub fahren in den Semesterferien. Ja, und du bist in der Disco bei Ilja Richter. Und da habe ich gedacht, wie, jetzt dreht er total durch. Was soll ich denn in der Disco bei Ilja Richter? Weil da traten ja diese ganzen Superstars auf. Und das war aber anscheinend tatsächlich so. Ich sollte dann in der Disco bei Ilja Richter singen, und zwar Mein Gott Walter. Und das habe ich dann eine Woche später auch getan. Und dann verkauften wir ab Montag, die Disco lief Samstagabend, ab Montag 30.000 LPs am Tag.
Unglaublich.
Ja.
Und dann kam der folgeschwere Anruf von Rudi Carrell.
Rudi Carrell, ja, Birgit und ich hatten gnadenlos zugeschlagen und uns von dem ersten Geld, das ich von den Tantiemen bekam, einen Festnetzanschluss gegönnt in unserer 1,5-Zimmer-Wohnung. Und diese Nummer hatte kaum einer, weil telefoniert, wie gesagt, wurde damals noch nicht so viel. Und irgendwann sitze ich an meinem Zeichentisch. Ich wollte ja weiterhin Architekt werden eigentlich. Und es klingelt das Telefon und hallo, hier ist Rudi Rudi Carrell. Und ich habe das gesagt, was alle sagen wahrscheinlich, wenn Rudi anruft. Ja, super lustig. Du kannst ihn aber super gut nachmachen. Wer ruft denn da an jetzt gerade? Und er sagt, nein, hier ist tatsächlich Rudi Carrell. Du kannst mich gerne zurückrufen. Ich gebe dir meine Nummer. Und da wird es dann natürlich schon ein bisschen mulmiger im Magen, wenn man denkt, das ist jetzt wohl tatsächlich dieser Rudi Carrell, den ich immer mal im Fernsehen gesehen habe. Auf alle Fälle ist Rudi ja sehr locker. Der hat dann gesagt, Herr Carrell, sagt er, Rudi, kannst Rudi zu mir sagen, pass auf. Rudi hat auch nie lange telefoniert, der hat klare Ansagen von sich gegeben und das wurde dann so gemacht, das war auch so gewohnt. Er hat gesagt, pass auf, du kannst, ich habe dich gesehen in der Disco, das war super, mein Gott, Walter, toller Song, kommst 14 Tage, kannst du in eine laufende Band kommen, da singst du auch, mein Gott, Walter, da komme ich am Ende dazu, dann singen wir beide, machst du irgendeine Strophe über am laufende Band und dann singen wir beide, mein Gott, Walter, und dann ist gut. Kannst du das machen? Ich habe gesagt, ja, klar, Rudi, kann ich machen. Ja, super, tschüss. Und ich also meine Schallplattenfirma angerufen und gesagt, Leute, mich hat gerade Rudi Carrell angerufen. Ich bin in 14 Tagen am laufenden Band. Und dann war da erstmal Stille. Wo bist du? Ich sage, ja, ich bin am laufenden Band. Ich hatte natürlich weiterhin keine Ahnung, was das bedeutet, weil das war natürlich Disco, guckten so 15 Millionen Leute damals und am laufenden Band guckten 25 Millionen Leute am Samstagabend. Schallplattenfirma natürlich völlig aus dem Häuschen, weil, also wer in einem laufenden Band kam oder die Ehre hatte, dorthin zu kommen, also
Sechser im Lotto.
Hat ja solche Sachen gemacht wie mal ein Sketch mit einer Kandidatin mit Mohammed A. und solche Geschichten. Das war wie ein Sechser im Lotto. Und so war es dann auch. Also wir, Birgit und ich, reisen jetzt natürlich schon in einer Limousine chauffiert nach Bremen ins Parkhotel, wohnen in einer Suite, die doppelt so groß ist wie unsere Wohnung und sind plötzlich Mittelpunkt im großen Showgeschäft.
Und von dem Moment an hatte sich alles für euch verändert?
Ja, plötzlich waren wir jetzt in diesem Showgeschäft drin und meine LP stieg auf 1 in den LP-Charts und ich stand jetzt plötzlich vor meinen Helden, den Beatles und wem auch immer, der damals groß viele Schallplatten verkauft hat und ich habe gedacht, kann mich mal einer durchgehend kneifen, das kann ja nicht wahr sein. Und dann musste man eben irgendwann die Entscheidung fällen, weil natürlich auch mein Manager dann auf die Idee kam, wir machen jetzt eine große Deutschland-Tournee, also nicht mehr mit Dennis Pann und 200 Leuten, sondern da ging es dann weiter in Musikhalle oder hier in Berlin, HDK. Da muss man sich dann entscheiden, was mache ich denn jetzt? Studiere ich jetzt weiter Architektur oder? Und dann hatte ich die geniale Idee, ich lasse mich erstmal beurlauben, 2 Semester. Und ich bin quasi noch beurlaubt. Ich habe mich nie wieder angemeldet.
Ja, und dann folgte ja eigentlich alles Schlag auf Schlag. Der Nippel wurde dann zum Hit des Jahres 1980.
Ja.
Und die Fußballnationalmannschaft als frischgebackener Europameister hat das gesungen auf dem Heimweg.
Ja, so gehört sich das.
Was ist denn das für ein Gefühl?
Das ist so wie Gänsehaut pur, oder? Das ist so wie heute atemlos.
Ja, genau.
Helene Fischer, das singt auch die Nationalmannschaft. Also die ganzen, die Jungs, die Europameister und Weltmeister werden, die haben natürlich ein untrügliches Gespür, welche Songs auch toll sind. Von daher haben die natürlich meinen Song auch gesungen. Aber nicht nur die Nationalmannschaft zum Glück, sondern fast jeder hat dieses Lied gesungen. Und ich weiß noch, ich gucke irgendwie im Hotel, ich bin im Hotel. Ich war ab da natürlich in sehr vielen Hotels. Ich habe mein Leben eigentlich dann ab da im Hotel verbracht. Ich sitze nachmittags irgendwo im Hotel und sehe den Rosenmontagszug in Köln. Und irgendein Wagen hatte den Nippel als Motiv. Also ich fuhr als Motivwagen im Kölner Karnevalszug. Und natürlich hatten die auch dann durchgehend, lief dann auch der Song.
Aber weil du gerade selber vom Hotel sprichst, da hast du ja einige Anekdoten, die im Hotel passierten, beschrieben in deinem Buch.
Die hast du
für jedermann
gelesen.
Zu lesen. Das selbstverständlich.
Gut.
Ihr hattet eine gemeinsame Idee mit Karl Dahl und Jürgen von der Lippe.
Du hast jetzt aber auch die Details daraus gesammelt.
Du hast es so gewollt.
Okay, ich habe es geschrieben, also kann man es auch zitieren.
So ist es.
Ja.
Und ihr habt die Minibar geplündert.
Ja, das
aus einem ganz interessanten Grund, denn ihr wolltet wissen, wie viel das denn insgesamt kostet. Ich meine, ihr hättet auch theoretisch einfach auf den Zettel gucken können.
Ja, es war mir ein wissenschaftliches Experiment, was ich in diesem Zusammenhang vielleicht auch kurz erklären kann. Also wir kamen schon leicht angetütert in unser Hotel und Jürgen und ich waren damals große Schachspielfans und wir hatten irgendwie im Brausebrand die Idee, wir könnten ja noch eine Partie Schach spielen auf meinem Zimmer, Jürgen und ich. Worauf der Portier natürlich schon ziemlich erschrocken war, als wir leicht angeheitert fragten, ob er uns ein Schachspiel besorgen könnte, was man natürlich in einem 5-Sterne-Hotel in Baden-Baden sofort hinkriegt als Portier. Also wir versuchten an Schach zu spielen, haben dann aber schon nach 3 Zügen festgestellt, dass wir doch nicht mehr so richtig Schach spielen können, jedenfalls nicht in der Lage waren, vernünftige Züge uns auszudenken. In der Zwischenzeit beschäftigte Karl sich mit meiner Minibar und kam dann irgendwann auf die geniale Idee, wir sollten mal rausfinden, dass eine ganze Minibar kostet. Und dann haben wir gesagt, rechne doch einfach den Zettel zusammen, der da oben drauf liegt. Das schaffe ich nicht mehr, aber wir können es praktisch testen. So, und dann fingen wir tatsächlich an, alles aus dieser Minibar auszutrinken. Und wir haben gesagt, wenn dann alles. Es ist ein wissenschaftliches Experiment. Wir müssen es schaffen. Wir schreiben Geschichte. Und wir haben es dann geschafft. Und als wir dann am nächsten Mittag irgendwann an die Rezeption kamen, stand da eine gut aussehende Rezeptionistin und fragte den obligatorischen Satz, den dann so die Damen sagen. Also die Zimmer zahlt ja der SWR, aber ihre Extras. Herr Dall, was hatten Sie denn? Ich hatte einen Tomatensaft. So, und Herr Jürgen hatte, glaube ich, ein Wasser. Und Herr Krüger, was hatten Sie? Und ich dachte, ich hatte alles. Die gesamte Minibar, Herr Krüger. Ich sage, ja, ich hatte die gesamte. Das ist ein wissenschaftliches Experiment. Das wäre sehr nett, wenn Sie das jetzt mal zusammenrechnen könnten. Und seitdem wissen wir eben, seit diesem Mittag, wissen wir von dieser gut aussehenden Rezeptionistin, dass eine gut bestückte Minibar Anfang der 80er in einem 5-Sterne-Hotel in Baden-Baden 689,50 Mark kostete.
Du hast unglaublich viel gemacht. Also wir könnten natürlich noch Stunden über deine ganzen Shows reden, die ja wirklich auch absolute Kassenschlager waren. Zum Beispiel also die Supernasen, natürlich auch die Filme mit Tommy Gottschalk. Ich möchte trotzdem gerne auf das 7 Tage, 7 Köpfe jetzt zu sprechen kommen, weil das war ja wieder Rudi Carrell, der dich da hingeholt hat. Und du wolltest da erst gar nicht mitmachen.
Die ersten beiden Sendungen waren unterirdisch schlecht und hatten auch ganz schlechte Quoten. Auf alle Fälle, ich bin unterwegs auf Tour, irgendwann klingelt mein Handy, da gab es dann ja schon Handys, klingelt mein Hallo, hier ist Rudi. Ich sage, Rudi.
Hatten wir schon mal.
Ja, hallo, ich sage, du musst mitmachen bei 7 Tage, 7 Köpfe. Und ich sage, Rudi, du, ich habe die Sendung gesehen, also meinst du wirklich, das hat eine Chance? Ja, natürlich hat das eine Chance und so, deshalb rufe ich dich ja an, das soll ja besser werden. Weißt du, ich rufe ja nicht aus Spaß an. Ich sage, Rudi, ich bin auch auf Tournee und ich habe auch gar nicht so viel Zeit, da wöchentlich jetzt so eine Sendung zu machen. Okay, ja, willst nicht? Ich sage, nee, du, also keine Lust. Also ich, Rudi, abgewimmelt, klingelt abends am nächsten Tag mein Telefon, Birgit dran und sagt, hallo, du kommst übrigens Donnerstag nicht nach Hause. Du fährst nach Köln zu 7 Tage, 7 Köpfe. Ich sage, nee, Rudi hat mich schon angerufen, ich habe abgesagt. Du hast das doch gesehen, das ist doch, ja, sagt sie, aber Rudi hat mich auch angerufen. Und ich habe mit Rudi lange gesprochen und der hat mir das erklärt. Und wenn einer weiß, wie Showgeschäft geht, dann ist das ja wohl unser qualmender Rudi. Ich habe mit ihm beschlossen, du nimmst daran teil. Und da ich ja immer, weil ich ja weiß, dass das mir nie geschadet hat, darauf höre, was meine Frau zu mir sagt, bin ich dann einfach mal nach Köln gefahren. So, und das war natürlich dann im Endeffekt mit einer der tollsten Entscheidungen, die Birgit je getroffen hat in ihrem Leben, weil daraus wurden dann ja, wie wir alle wissen, 10 Jahre, 7 Tage, 7 Köpfe.
Und unglaublich erfolgreich.
Das waren die erfolgreichsten, natürlich auch entspanntesten und angenehmsten Fernsehjahre überhaupt in meiner Karriere. Und das war natürlich, Frau Krüger mal wieder Plan B eingeläutet. Mehr kann man nicht machen.
Ihr hattet ja so eine ganz strenge Gag-Auswahl. Also wo Rudi dann auch wirklich immer knallhart war, wenn man da mit irgendeinem Gag kam, der ihm nicht so gefiel.
Das lief folgendermaßen ab. Wir hatten ab Mittwoch die Themen, die kommen in der Sendung. Und dann hat jeder Gags dazu geschrieben. Gleichzeitig gab es einen Autorenpool, die auch Gags geschrieben haben. Also wenn einer meinte, ich bin bei einem Thema, ist mir nichts eingefallen, dann konnte man sich auch da bedienen. Auf alle Fälle kam man dann am Freitag, flog ich morgens ein nach Köln jeden Freitag und hatte 5 Seiten Gags mit zu allen Themen. Und dann war um 13 Uhr Redaktionssitzung. Da saßen wir so wie in der Sendung, aber an einem großen Tisch. Das heißt, Jochen saß auf der einen Seite am Kopf und las die Themen vor und dann erzählte jeder der Reihe nach, was er sich dazu ausgedacht hatte. Wir haben oft gesagt, so aus Spaß, wir hätten immer die Redaktionssitzungen senden sollen, weil da haben wir wirklich manchmal vor Schmerzen, vor Lachen am Boden gelegen, weil man da eben diese Gags zum ersten Mal gehört hat und hat immer gesagt, Leute, das kann doch nicht wahr sein, was wer kann sich so einen Schwachsinn zu so vielen Themen ausdenken? Das war super lustig und jeder hatte natürlich aber auch den Anspruch, dass möglichst viele Gags von einem selber dann in der Sendung sind. Also das ging ganz demokratisch zu. Man merkte eigentlich schon, wenn man vorgelesen hat seinen Gag, wenn da keiner gelacht hat, dann konnte man den, hat man den automatisch schon durchgestrichen. Mhm. Okay, wenn die nicht lachen, gleich weg. So, und wenn das so halb, nur so ein Halblachen war, dann wurde da auch noch drüber diskutiert, dann sollten wir den nehmen, passt der, können wir den, hast du vielleicht noch einen besseren und so. Und wenn ein Gag gar nicht ankam oder Rudi meinte, der wäre vielleicht zu alt oder schon mal da gewesen, dann sagte der eben so Sätze, pass mal auf, Mike, da haben die in Ägypten, haben die vor 150 Jahren ein Pharaonengrab gefunden, da war eine Steintafel drin mit Witzen. Und da war deiner schon durchgestrichen. Also solche Sätze liest er dann los. Ja. Und Rudi hat auch mal den Satz gesagt, und da hatte er wahrscheinlich auch recht, mit dem, was wir hier wegschmeißen, jede Woche machen andere Sender 3 Sendungen. Unser Erfolg war eben auch deshalb da, weil wir eben diese Gag-Auswahl hatten. Also da überlebten dann wirklich nur die besten Gags für die Sendung. Und dementsprechend hoch war die Gag-Frequenz und zum Glück auch unsere Einschaltquote.
Hast du ein Lebensmotto?
Optimistisch in die Zukunft gucken und sich mit der Gegenwart beschäftigen und nicht in der Vergangenheit leben.
Mein Gott, Walter, das Leben ist oft Plan B. Gerade erschien die Biografie von Mike Kröger. Danke, dass du da warst. Hat mir viel Spaß gemacht.
Mir auch. Und ich wünsche allen, die das Buch lesen, eine schöne Zeit dabei.